Vor 40 Jahren. Gerade habe ich meine Abi-Prüfungen hinter mir. Im Rücken noch die Erleichterung über die bestandenen Prüfungen, befinde ich mich im Niemandsland. Eigentlich bereit für den Start ins Erwachsenenleben. Aber bevor es im Herbst mit irgendwas losgehen wird, verdiene ich noch schnell etwas Geld. Ein schlecht bezahlt, aber immerhin Job in einer Firma in der benachbarten schwäbischen Kleinstadt. Ich bin nach 13 Jahren Schule so verschult, dass ich mit Block und Stift auftauche und mir jeden Arbeitsschritt notiere. Die Stammbelegschaft verdreht die Augen über diese verkopfte, unpraktische Hilfskraft. Aber was soll's? Man muss mit ihr klarkommen. Ich fahre mit dem Rad zur Arbeit, Ostwind. Schnelle Hinfahrt morgens um 6:30, langsame Heimfahrt um 4. Der Frühling packt seine gesamte Wundertüte aus. Aus Farben, Düften und Formen. Die Streuobstwiesen der Schwäbischen Alb sind in voller Blüte. Weiß und rosa leuchtet es rechts und links. Ungemähte Blumenwiesen wiegen sich im Wind. Wie jedes Mal bin ich auch jetzt bezaubert. Irgendwann in diesem Frühling sickern zusammen mit der nuklearen Strahlung, die sich bis dahin bereits über ganz Europa ausgebreitet hat, auch die offiziellen Nachrichten über das atomare Super-GAU in Tschernobyl durch.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch 3 Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete, 2 Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist.
In schnellen Wellen, auf- und abschwellend, hallt der gefürchtete ABC-Alarm durch das Dorf. Nein, es ist kein Probealarm und nein, es ist kein Krieg ausgebrochen. Der Pershing-Standort um die Ecke mit den atomaren Sprengköpfen, gen Russland gerichtet, wurde nicht bombardiert. Aber doch irgendwie Russland. Es gab einen Atomunfall in der Ukraine. Damals differenziert man nicht so sehr. Russland steht für UdSSR, Ostblock und ist ja mega weit weg, erstmal. Und Tschernobyl ist erst einmal ein sehr fremdes Wort. Doch schon sehr bald spricht es die Zunge so geschmeidig aus wie Sandkasten oder Butterbrot. Süddeutschland ist am meisten betroffen. Bayern und Baden-Württemberg. Es wird gewarnt vor Regen, vor Bodenkontakt. Kinder sollen nicht nach draußen. Sandkästen sind sozusagen vermintes Terrain. Aber kontaminiert ist ja auch eigentlich alles. Man soll in den ersten Tagen Regen meiden. Der wird auch kurzfristig umbenannt in radioaktiven Niederschlag oder Fallout. Salat, Spinat, wohl alles, was mit S anfängt und mit AT aufhört, ist Teufelswerk und muss gemieden werden. Die Politik macht den dreidimensionalen Spagat zwischen Information, Desinformation und psychologischer, politischer und wirtschaftlicher Schadensbegrenzung. Bald wird schlicht alles frische Gemüse und Früchte zum Feind erklärt. Milch, die kontaminiert ist, wird in Milchpulver verarbeitet und tonnenweise durch die ganze Republik gekarrt. Wohin damit? Niemand ist auf diese Katastrophe vorbereitet. Am einen Tag wird gewarnt, kommentiert, am nächsten dementiert und die Gefahr heruntergeschraubt. So geht das hin und her noch wochenlang. Der Mensch muss doch essen, aber was, wenn kein frisches Obst, kein frisches Gemüse, keine frischen Eier, Fleisch, die Konserven erleben ein Hoch. Nicht immer geht es, sich so zu verhalten, wie es wohl gut wäre. In einer Mittagspause muss ich einfach raus aus dem Klebstoff- und Staubgeruch in der muffigen Firma. Ich radle an den Stadtrand und lege mich in die Wiese unter die blühenden Kirschbäume. Auf dem Rücken liegend weiche ich, soweit es geht, Gras und Erde aus. Das Gras sieht aus wie immer, der Himmel auch, oder glänzt das Gras mehr? Ist es irgendwie grüner als sonst? Flirrt da etwas durch die Luft? Vögel zwitschern und jagen durch das Blütenmeer über mir. Nicht ganz kann ich den Hautkontakt zur Erde vermeiden. Es wird heiß Anfang Mai, um die Mittagszeit an einem wolkenlosen Tag. Mein Sweatshirt liegt als Unterlage unter mir. Einige Blütenblätter wehen über mir durch die Luft, Frühlingsschnee, wieder Ostwind. Danke für den kühlen Hauch. Es geht nicht lang, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Zurück zu meiner Arbeitsstelle komme ich gerade noch pünktlich. Aber diese junge Frau, die dort wieder zur Arbeit kommt, taumelt. Ihr ist schlecht und schwindlig, sie hat einen Ausschlag. Wie von einer Wärmflasche, die zu lange auf dem Bauch gelegen hat. Ein bisschen wie verbrannt. Natürlich kann das auch eine Allergie gewesen sein, gegen Pollen zum Beispiel. Nur gab es den Effekt noch nie zuvor und nie mehr danach. Bin ich jetzt verstrahlt? Verstrahlt kommt jetzt auch als Ausdruck für Menschen in Umlauf, die etwas neben der Spur sind. Die Sprache geht mit der Zeit. Wie jetzt, wenn meine Sprechwerkzeuge bereits muskulär für den Deal bereit sind, ich mir gerade noch auf die Zunge beiße. Als Landkind brauche ich die Natur. Sie tröstet mich. Ich verbringe Stunden auf Bäumen, lesend in meiner Welt. Die Natur klärt mich, wenn ich durcheinander bin. Ich schöpfe immer wieder Kraft aus ihr. Sie ist das feste Fundament, auf dem ich stehe. Menschen gehen weg, die Natur ist da. Das Waldsterben, auch ein Phänomen jener Zeit, bringt diese Gewissheit ins Wanken. Wir machen in der 11. Klasse einen Waldspaziergang mit dem Förster. Er zeigt uns den Lametta-Effekt, abgestorbene Zweige, die wie traurig graue Strähnen in den sogenannten Fenstern der Nadelbäume hängen. Beginnende Baumskelette. Das ist alles nicht schön, aber bisher hat mich die Natur nicht angegriffen. Ja, Bremsen, Bienen, Wespen, Ameisen, Kühe, Hunde, Schafsböcke, Geschöpf gegen Geschöpf. Aber doch nicht Gräser und Blumen, Regen und Luft. Die Natur ist plötzlich zum Feind geworden. Noch Jahrzehnte danach zieht sich mein Herz beim Klang einer Sirene zusammen. Ist es der gewohnte Ton, der hochfährt und dann auf einem Ton bleibt? Brennt es nur irgendwo? Oder ist es der Wellenton, auf- und absteigend, der für ABC-Alarm steht und der sagt, deine ganze Welt brennt? Im Herbst 86 beginne ich ein freiwilliges soziales Jahr im Behindertenheim in der Nähe von Bayern. Kennst du Hirschgulasch? Normalerweise ist das eine Delikatesse. Wild steht auf der Speisekarte immer ganz unten bei den teuersten Gerichten. Im Schwäbischen wird Hirschgulasch zusammen mit Spätzle serviert. Und Salat. Jetzt gilt Wildfleisch als besonders stark belastet. Und Salat. Im Behindertenheim gibt es beides mindestens einmal die Woche. Ich werde Vegetarierin.
Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diesen Tag. Ich wollte an dem Abend mit Freunden zusammen zu einer Party fahren. Und da wir eine Fahrgemeinschaft bilden wollten und der Treffpunkt etwas weiter entfernt war, musste ich mit dem Fahrrad dorthin fahren und kam dann in diesen allerersten Regen rein. Ich war damals 19 und hatte mir von meinem eigenen selbstverdienten Geld neues Regenzeug gekauft. Und dieses Regenzeug war dann sozusagen verseucht von diesem ersten Tschernobyl-Regen. Und das hat mir jahrelang, ich habe es nicht weggeschmissen, weil ich gar nicht wusste, ob ich es irgendwie wegschmeißen darf. Oder irgendwie war es mir auch trotzdem wertvoll, weil es mich was gekostet hat, sozusagen. Ja. Und ja, ich habe es dann noch jahrelang gehabt und erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie ich ja immer wieder dran denken musste, so ja, da bin ich in diesen ersten Regen reingekommen und es hat für mich was Dunkles und Hintergründiges behalten. Und ja, irgendwann habe ich es dann eben entsorgt, aber es hat mich sehr lange beschäftigt. Nicht nur das mit dem Regenzeug, sondern natürlich eben auch, dass da was passiert ist, was wie sowas für mich nicht erklärbares, ganz, ganz Schlimmes sozusagen eben, ja, wie das in mein Leben, in meinen Alltag so reingewirkt hat.
»1987, meine Haare fallen aus. Eigentlich habe ich dicke Haare. Ich beginne, Zöpfe zu flechten. Sie werden immer dünner. Die Hautärztin sagt, dass sehr viele in ihre Praxis kommen mit Haarausfall. Wenn Tschernobyl nicht schon ein Jahr her wäre, würde sie es darauf zurückführen.« Ich atmete, ging, radelte, rannte, schlief, tanzte, aß und schwamm ein Jahr lang durch das besonders belastete Süddeutschland. Auch bei Urlaubsaufenthalten in Griechenland und Italien ging die Strahlenbelastung natürlich weiter. Es gab in 14 europäischen Ländern stellenweise so starke Belastungen, dass sie als kontaminiert bezeichnet wurden. Sperrgebiete ohne Absperrung. Im Herbst 87 beginne ich ein Studium in Nürnberg. Ein älterer Kommilitone schreibt gerade seine Diplomarbeit über ökologische Depression. Ein Phänomen der Zeit in eine psychologische Diagnose verpackt. Ich denke, ich weiß genau, wovon du redest. Ich bin vor 20 Jahren nach Freiburg gezogen. Wohl war mir nie in diesem Dreiländereck, umgeben von den AKWs der Nachbarländer, an die Grenzen gebaut, um die Gefahr für die eigene Bevölkerung zu minimieren. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, ein Spiel ohne Grenzen. 20 Kilometer Luftlinie nach Fessenheim. 2020 wird endlich das Aus für das AKW beschlossen. Die Brennelemente werden 2022 abtransportiert. Für einen vollständigen Abbau werden 20 Jahre kalkuliert. Statt des anfangs geplanten deutsch-französischen grünen Innovationszentrums entsteht jetzt eine Schmelzanlage hier für schwach strahlenden radioaktiven Schrott. Immerhin 500.000 Tonnen davon sollen hier eingeschmolzen werden. 56 Kilometer Luftlinie AKW Betznau in der Schweiz. Das dienstälteste AKW der Welt. Erst für 2032 und 2033 sind die Abbauten der beiden Reaktoren geplant. 50 Kilometer Luftlinie AKW Leibstadt. Ursprünglich für 40 Jahre geplant, seit 2024 in Überlaufzeit. Soll mindestens bis 2045 am Netz bleiben. Trotz ursprünglich geplanter 40-jähriger Laufzeit wird ein Weiterbetrieb von bis zu 80 Jahren angestrebt, da die Schweiz keine feste Laufzeitbegrenzung für Kernkraftwerke vorsieht. Am 30. Juni 2011, nach dem Reaktorunglück in Fukushima am 11.03.2011, wurde vom Deutschen Bundestag der Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. Am 15.04.2023 ging das letzte AKW in Deutschland vom Netz. Die Altlasten in Form von radioaktivem Müll bleiben erhalten. Eine sichere Endlagerung stark strahlender Teile ist weiterhin schwierig.
als ich von der Tschernobyl-Katastrophe am 26. April 1986 erfuhr, war ich nackt. Nein, stimmt nicht. Ich war nicht ganz nackt. Ich war eingekuschelt in einen Frotti-Bademantel, den meine Mutter mir liebevoll übergestülpt hatte, so wie sie es jedes Mal tat, wenn sie mich badete. 4 Tage vor meinem 6. Geburtstag war das. Samstag, offensichtlich Badetag bei uns zu Hause. Und ich fühlte mich pudelwohl in diesem Frotti-Bademantel, umarmt von meiner Mutter, als im Radio die schreckliche Nachricht kam und ich nichts damit anfangen konnte, nur spürte, wie meine Mutter erstarrte und in einem Schockzustand war. Ich als kleines Kind natürlich das sofort gespiegelt hatte, aber ich habe es nicht verstanden. Die Geschichten von nicht mehr draußen spielen dürfen sind ja allseits bekannt. Da habe ich auch gar keine wirklichen negativen Erinnerungen dran, dass mich das nachhaltig gestört hätte als Kind. Ich habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt. Wir waren ja auch sehr im Westen in Deutschland, im Saarland, also noch weiter weg als Bayern. Und es ebbte dann relativ schnell ab in meiner Erinnerung. Aber dennoch hatte ich so eine diffuse Angst vor Atom. Und ich habe regelmäßig geträumt von Atom, von Atomverseuchung, von Atomkrieg. Und das klingt jetzt komisch, aber ich behaupte zu wissen, wie es riecht. Ich weiß, dass es nicht riecht, aber ich habe eine ganz konkrete Qualität von Atom in der Nase, weil ich das immer geträumt habe und es hatte einen ganz speziellen Geruch. Meine Mutter wiederum erinnert sich so.
Die Eva war noch im Kindergarten. War das ja dann allgemein die Regel, dass die Lehrer zum Beispiel aufgepasst haben, also nicht an jeden Tag rausgegangen sind und dass bestimmte Sachen dann am Anfang verboten waren. Das hat sich eigentlich ganz gut eingespielt. Also die Kinder sollten dann Gummistiefel anziehen, wenn man rausgegangen ist, und Regengummijacke oder so irgendwas, und dann hatte man das Gefühl, dass man dann ganz gut geschützt ist vor dem atomaren Bestandteil, die im Regen sein konnten. Ein leichtes Katastrophengefühl hatte ich schon, vor allem, weil man ja auch wusste, dass das Cratenom in Frankreich ungefähr nur so 50 Kilometer entfernt ist. Und das ist ja bis heute so, dass man weiß, dass da auch irgendwas passieren könnte durch einen Terroranschlag und so weiter. Also besonders abgesichert ist da ja gar nichts. Und es waren ja schon sehr viele Zwischenfälle in Cattenom. Aber mit Tschernobyl, dann hat man dann im Fernsehen auch sehr viel gesehen. Die Bevölkerung dort, die hat mir dann natürlich sehr leid getan. Und die Menschen da, die konnten ja nichts dafür, dass sie halt zufällig da genau gelebt haben. Und irgendwann später, 1-2 Jahre später, kamen dann auch Tschernobyl-Kinder nach Deutschland, um sich für einige Wochen oder Monate körperlich erholen zu können. Daran kann ich mich gut erinnern.
Ob die Gefahren, die von der Atomenergie ausgehen, nach dem Erkennen auch von politischen Entscheidungsträgern offiziell anerkannt werden, liegt am politischen Konzept und Willen der jeweiligen Parteien und Personen. Bereits 1955 wurde der berühmte amerikanische Strahlenforscher und Nobelpreisträger Hermann Josef Müller als Festredner auf eine Konferenz ausgeladen, bei der Präsident Eisenhower mit Atoms for Peace den Einstieg der Industrienation in das Zeitalter der sogenannten friedlichen Verwendung der Atomenergie bekannt geben wollte. Müller hatte erkannt, dass selbst kleinste Mengen an radioaktiver Strahlung das Erbgut verändern können. Man hatte seinen Redebeitrag gestrichen, weil man Wind davon bekommen hatte, dass seine Rede wohl an der Ungefährlichkeit der Atomenergie gerüttelt hätte. Im Internet steht wörtlich eine Praxis, die sich seither bewährte. What? Alternative Energieträger sind möglich und können, wenn der politische Wille da ist, auch installiert werden. Laut NDR ist im Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2014 das Ziel definiert, 80% des in Deutschland erzeugten Stromes bis 2030 aus alternativen Energiequellen zu generieren. 20.03.2026, ZDF heute. Bundeswirtschaftsministerin Reiche plant drastische Einschnitte bei der Förderung erneuerbarer Energien. 15.03.2026, Titel der Deutschlandfunk. Atomkraft soll zum Comeback verholfen werden. Die EU will die Entwicklung von kleineren Atomkraftwerken fördern.
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1986. Die Ausbeutung und Zerstörung der Natur hat wahrlich gigantische Ausmaße erreicht. Und immer noch scheinen die Menschen es hinzunehmen. Jeder in dem Glauben, er könne eh nichts dagegen tun. Und es werde schon gut gehen. Es ist die Frage, ob daran ein Vorfall etwas ändern kann, wie er sich am 26. April ereignete. Die Rede ist von dem ersten sogenannten Super-GAU. Dem größten anzunehmenden Unfall in einem Kernkraftwerk, der ganz Europa in einem noch nicht abzusehenden Maße radioaktiv verseucht hat. Er geschah in Tschernobyl, Russland.
1986 lebte ich in einer kleinen WG mit einer Freundin und einem Freund in Berlin am Cottbusser Damm in Kreuzberg. Und ich erinnere mich gut, wir gingen Milchpulver kaufen und es fing an zu regnen. Und wir rannten den Weg nach Hause, stürmten das Treppenhaus 3 Stockwerke hinauf und zogen uns im Flur vor der Tür aus und gingen zusammen in die Badewanne und duschten uns schnell ab. Die Kleidung blieb draußen. Dann finde ich in meinem Tagebuch einen Eintrag von Mitte Mai und der lautet: Seit Tschernobyl essen meine Freunde und ich nur noch aus der Dose. Witzigerweise ist meine Erinnerung an Tschernobyl auch mit Nacktheit verbunden. Ich habe gerade schon erzählt von diesem Duschen nach dem Regenguss, sich abduschen, der Wunsch nach Reinigung. Und der Mai 1986 in Berlin, es war sehr warm und schön und wir gingen schwimmen und am Teufelssee und da waren auch wieder alle nackt. Das war vielleicht damals so, ich weiß es nicht. Oder es war besonders da so in dieser Zeit. Und wir sprangen ins Wasser und befreit und schauten uns plötzlich mit den Köpfen über der Wasseroberfläche aus an und sagten, aber schwimmen wir jetzt nicht mitten in diesem kontaminierten Wasser? Also, es gab kein Entkommen. Und so die Frage, können wir jetzt noch baden gehen? Und dann rechnete Harry, der ein Wissenschaftler war, uns vor, wie lange mit der Verfallszeit von den und dass es irgendwie Millionen von Jahren dauern würde, bis irgendwie die Belastung weniger würde. Und so lange konnten wir natürlich nicht warten mit dem Schwimmen. Lilly.
Das letzte Signal vor dem Overkill. Hey, hey, stopp die AKWs.
Ja, 26. April 1986, da war ich 7 Jahre alt, war in der Grundschule. An den 26. April selber weiß ich nicht, ob ich Erinnerungen habe, aber ich habe auf jeden Fall Erinnerungen daran, was in den Tagen danach war. Und zwar zwei sehr konkrete Erinnerungen. Eine Erinnerung ist, dass ich mit meinen Freunden auf dem Spielplatz spielte. Das war relativ nah von unserem Haus entfernt. Da musste man so einen kleinen Feldweg entlang gehen und dann kam so ein kleiner rudimentär eingerichteter Spielplatz auf dem Dorf und da haben wir immer viel gespielt und an dem Tag, entweder war es am 26. oder ein paar Tage später, als diese radioaktive Wolke angekommen ist über Deutschland, mussten wir dann plötzlich alle reinkommen, also wurden gerufen von unseren Eltern, dass wir nach Hause kommen sollten und wir haben es gar nicht eingesehen, weil das ja irgendwie so im Laufe des Nachmittags war und wir wollten gerne weiterspielen, aber die Eltern insistierten, dass wir nach Hause kommen wollen und waren, glaube ich, sehr verunsichert. Und das hat man gemerkt, auch als Kind, auch wenn ich den Rest nicht verstanden habe. Und die zweite Erinnerung, das war definitiv erst dann, ja wahrscheinlich so um den 30. April rum, ein ähnliches Erlebnis in der Schule. Da hatten wir große Pause, waren alle draußen. Und dann hat es angefangen zu regen und dann gab es auch eine Durchsage, dass wir jetzt alle sofort reinkommen müssen, nicht mehr draußen spielen dürfen, weil der Regen mit Radioaktivität belastet sein könnte. Und auch das war so krass, irgendwie schon so ein bisschen Katastrophenstimmung. Wir haben es nicht so richtig gecheckt, aber es war klar, es war eine Ausnahmesituation. Ja, das waren im Wesentlichen diese beiden Erinnerungen oder sind meine Erinnerungen an die Tage, den Tag von Tschernobyl und die paar Tage danach. Also vor allem dieses nicht mehr draußen spielen können, was mir sehr präsent geblieben ist.
Strahlen Messtrupps ziehen durch Straßen und durch Parks, halten Geigerzähler über Milch und Kopfsalat. Nachts weinen all die Kinder, Mama sag, es ist nicht wahr. Wir waren doch heute im Regen, sag mal, sind wir jetzt verstrahlt? Schon tut man so, als wäre nichts Besonderes passiert. Sie wollen uns glauben machen, alles hätte sich halbiert. Physiker spielen weiter mit Massenleukämie. Denn Irren ist zwar menschlich, doch hier passiert das nie.
Im April 1986 lebte ich in einer WG mit 6 Leuten im hinteren Wildtal außerhalb von Freiburg. Unsere Tochter war gerade 2 Jahre alt. Am Vorabend des 1. Mai trat ich mit ein paar Freundinnen zur Walpurgisnacht im Koki auf. Wir sangen Salonlieder, Männer waren ausgeschlossen. Die Katastrophe von Tschernobyl war am 26. April passiert. Aber ein GAU war so etwas Neues, seine Auswirkungen so unfassbar, dass es zuerst nur ein Raunen war und erst im Laufe der Tage die Bedeutung und die Gefahr klarer wurde. Ein wenig wie bei der Corona-Pandemie, aber es gab ja noch kein Internet. Ich erinnere mich, dass nach unserem Auftritt am 30. April jemand ans Mikro kam und das ganze Ausmaß und die nötigen Vorsichtsmaßnahmen bekannt machte. Der 1. Mai war in jenem Jahr der erste richtige sonnige Frühlingstag, aber ich saß in Wildtal mit meinem kleinen Kind im Haus bei heruntergelassenen Läden. Wie lange würde ich so durchhalten müssen? Die Debatte in der WG ging um Fallout, der mit dem Regen der letzten Tage über Deutschland niedergegangen sei. Auch war die Rede von Becquerel und den verschiedenen Grenzwerten. Becquerel klang nach Geigerzähler und im TV sah man auch die Geräte, wie sie knisterten und ausschlugen. Gefühlt gar nichts konnten wir noch essen, nichts Frisches, kein Salat, kein Gemüse, Äpfel oder Kartoffeln nur aus dem Vorjahr, Konserven, auch kein Fleisch, kein Geflügel, Eier nur aus der Zeit vor der Katastrophe. Die Leute, auch wir, kauften unbelasteten Milchpulver. Bestände auf. Über Deutschland war ein Fallout niedergegangen, aber wie durch ein Wunder war Frankreich völlig verschont geblieben. Jedenfalls wurde das in unserem Nachbarland verbreitet, als wären die Wolken über dem Rhein stehen geblieben. Zugegeben, wir bekamen natürlich mehr Wetter aus dem Osten als die Franzosen. Aber die Berichte über Belastungen waren auch politisch und sind es bis heute, je nachdem, wie offen ein Land für ökologische Fragen ist. Aus unserer Kita-Gruppe wanderten 4 ganz junge Mütter mit ihren Kindern für eine Zeit nach Brasilien aus. Sie mussten sich von den Vätern, also nicht von den Vätern der Kinder, sondern aus der linken Szene, einiges anhören, wie etwa, man lässt in der Gefahr seine Leute nicht im Stich. Erst vor kurzem las ich in der Taz, dass bis heute jährlich in Deutschland 3000 erlegte Wildschweine wegen hoher Belastung nicht verwertet, sondern entsorgt werden müssen. Sie ernähren sich von den Waldpilzen, die auch 40 Jahre danach noch verstrahlt sind. So viel zu den Plänen, die Atomkraft als Energiequelle wieder einzuführen. Von Beate.
Weiter auf Atom, lassen Sonne, Wind und Wasser ungenutzt um uns herum. Dass man Kohle filtern kann, scheint sie nicht zu interessieren.
Meine Schwester hat mir noch erzählt, dass wir wohl einer Freundin zum Geburtstag einen Blumenstrauß überreicht haben. Es war ein Wiesenblumenstrauß mit den Worten: Da ist heute aktuell, schenken wir dir Becquerel. Und eine Bekannte hat mir erzählt, dass ihre Mutter keine Cremes, normalen Cremes vertragen konnte, Hautcremes. Und nur eigentlich die einzige Creme, die sie vertragen hat, war Penatencreme. Und diese Penatencreme, da ist vorne so ein blaues Emblem drauf. So, und das bildet einen Schäfer ab mit Schafen. Und da ist wohl eine hohe Prozentsatz auch Wollfett drin. Und diese Schafe, die wurden natürlich alle durch diesen Fallout, wurde die Wolle auch verseucht. Und deswegen gab es eine Weile keine Penatencreme.
Sie riskieren die Vernichtung, tun grad so, als wollten sie kein Manero in den Schatten stellen. Der ja nur eine Stadt in Brand setzte. Das letzte Signal vor dem Overkill. Hey, hey, stopp die AKW. Hey.
Da lebte ich gerade in Florenz, im populären Santa Croce, zwischen dem großen Bauernmarkt, dem Antiquitätsjudenmarkt und einem relativen Rotlichtmilieu in der Nacht. Und es war sehr schön da. Auf 2 Etagen hatten wir eine WG. Corinna, meine Schulfreundin, die da in der Kunstakademie war, ihre Schwester Eva, die Goldschmiede studierte, und die bildschöne Rena aus Bremen, die Italienisch lernen wollte. Und ich wohnte einen Stock drüber mit Franco. Das war der Freund von Corinna, ein Bildhauer aus Carrara, der jeden Morgen nach Bologna aufbrach, um sein tägliches Brot zu verdienen, weil er dort die Torre dell'Asinello zu restaurieren hatte. Und ich besetzte nun das Zimmer von Federico für ein Jahr, der war weg in Argentinien. Und eben an diesem Morgen war ich in Francos Studio zwischen seinen Keramikbüsten und versuchte mich selbst so ein bisschen in der Kunst. Ich hatte ja frei und Spielraum. Und da stürzte Eva herein und sagte: Du, da ist ein Atomreaktor explodiert. Und ich wusste nicht, was sie meinte. Und sie sagte: Komm. Und wir stürzten die Treppen hinunter und in die Straßen zu unserer Lieblingsbahn der Ecke. Ein ganz normales Barcafé, wo sich Handwerker, Alte, Junge zwischen der Arbeit und nach den Einkäufen meistens trafen, um ein wenig miteinander zu sprechen und sich auszutauschen über Glück und Leid. Und Eva und ich waren dort auch oft, um manchmal auf einem Bianchino uns unsere neuesten Geschichten zu erzählen. Und so kannten wir dort die Leute. Okay, und da sind wir hingestürzt. Aber diesmal war morgens um 11 Uhr die Bar brechend voll. Und das ganze Viertel, so schien es, hatte sich versammelt und stand vor dem Fernseher. Und es war ein lautes Hin und Her, denn alle hatten eine Meinung oder eine Frage oder jammerten oder überlegten sich mit Sorgen, was das jetzt alles bedeuten solle. Und Eva und ich dazwischen. Und ich habe ein sehr eigenartiges Gefühl gehabt, denn natürlich konnte ich erst einmal überhaupt nicht fassen, was da passiert war. Aber andererseits stand ich nun inmitten dieser ganzen Menschen aus Florenz, von Santa Croce, die miteinander eine Sache hatten, und zwar die Katastrophe. Und egal, ob alt oder jung oder arm oder reich, die Intellektuellen, die Huren, die Künstler, alles, was sich dort rumtrieb, die Markthändler, alle waren plötzlich in einer ganz, ganz intimen, engen Verbundenheit. Und es war sozusagen für mich ein fast magischer Augenblick. Okay, und dann natürlich gingen irgendwann Eva und ich zurück in unsere Wohnung, und ich glaube, wir verabschiedeten uns in unsere Zimmer, denn jeder brauchte nun seine eigene Zeit. Das Ausmaß und die Konsequenzen so auszuloten in einer gewissen Hinsicht. Ja, wahrscheinlich waren wir abends alle auf der Dachterrasse versammelt und haben gegen Osten geschaut und gespäht, ob sich irgendwelche Wolken näherten oder irgendetwas, was sich so anfühlen könnte wie diese Radioaktivität, die nun mit den Winden anscheinend zu uns und über unser Land getragen würde. Ja, bis dahin, es war eindrücklich, dieser Tag. Und der ist bis heute gültig.
Wo ich genau am 26. April zur Zeit des Unglücks war, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber ich erinnere mich an dieses Gebundensein an Zuhause und dieses komische Empfinden, auf einmal eine Gefahr da zu haben, die man nicht sehen kann. Und heute ist mir klar geworden, dass ich da wohl auch im Abitur war. Das erinnere ich aber jetzt gar nicht so prägnant. Aber woran ich mich am meisten erinnere, ist, dass ich für Nachwuchsturner Ballettunterricht im Vereinsheim gegeben habe in Buchholz in der Nordheide bei Hamburg. Und die waren so zwischen 8 und 12 Jahren alt, und ein Mädchen von denen, ein kleineres, keckes Mädchen, sagte, das ist mir ganz egal, wenn es regnet, ich gehe trotzdem raus. Und dieses Gefühl, was ich dann dabei hatte, was ich jetzt sagen muss und welche Verantwortung ich da übernehme, und genau, daran erinnere ich mich sehr genau, diese Situation kann ich noch vor Augen sehen.
Over.
Der Elefant der Erinnerung an die atomare Verstrahlung ist wohl der Waldboden. Er speichert immer noch in manchen Gebieten Süddeutschlands so viel radioaktive Strahlung, dass Wildschweinfleisch und bestimmte Waldpilze besser immer noch nicht auf den Menschentellern landen sollten. Als ich mit dem Rad hierher zum Radio Dreieckland gefahren bin, halte ich an der Ampel. Ich schaue den Autos zu, wie sie in eleganten Bögen zwischen den ganz deutlichen, frisch gemalten weißen Streifen ihrer Spur wie in einer gut eingespielten Choreografie links abbiegen.